Pro und Contra.
Hallo.
Neue Woche, neues Glück.
Wird super.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Contra.
Wird super, haben wir versprochen, Dino.
Genau. Jetzt müssen wir uns aber da haben, wo weiss, von was er redet. Jetzt haben wir wirklich mal einen Experten am Tisch.
Ah, das ist super.
Matthias Germann, Ski-Experte, hilft uns auf die Sprünge, wenn es um die Lara Gutberami geht.
Und um alles andere, wo sich mit dem Frauen-Skirennsport beschäftigt, durch seine Expertise. Die Männer, klar, die haben ja abgeliefert am Wochenende, also vor allem der Marc Odermatt. Und dann hat es eine Diskussion um zu viel Rennen, zu wenig Rennen. Ich bin dort immer ein bisschen gespalten. Wenn es um die Anzahl Rennen geht, würde ich eigentlich, und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man mit dem Johann Elias einig ist, mit dem sehr umstrittenen Vizepräsidenten, aber ich finde schon, wie es halt zum Beispiel im Radsport ist, wenn es zum Teil schwere Umfänge gibt, in so einer Sportart hast du als Athlet einfach schon auch nochmal eine Verantwortung für dich. Und wenn du nicht fit bist, dann musst du gut überlegen, starte ich oder starte ich nicht. Also ich nehme jetzt Bezug auf den Unfall von Alexander Amod Kilde im Ziel Esszwängen, wo also das hat böse ausgesehen und man hat länger müssen bangen. Jetzt ist es ja eigentlich eine Art glimpflich ausgegangen, wenn man so will.
Hat von dem her Glück gehabt, ja, dass er auch der Winkel, wo er dann in den Zaun hineingespickt ist, wahrscheinlich schlimmer ausgesehen, als es war, weil es relativ frontal war. Aber die hat die Kräfte können vermeiden, wo es seitlich frontalen Aufprall mit dem Zaun gibt.
Ja, und jetzt kommen die Diskussionen. Eben, haben wir zu viel Rennen? Kilde war krank, geschwächt, dann gefahren. Und dann gibt es auf beide Seiten Argumente. Du kannst sagen, er war, ich glaube, Fünfter, wo er die letzte Zwischenzeit, bevor er nachher gestürzt ist. Also, sprich, ja, er ist nicht hinten nachgefahren, ist nicht unfit.
Nein, gewesen. Aber er hat dort kurz vor dem Ziel, es hat er noch einen Verschnitzer drin gehabt.
Man hat es ein bisschen gesehen.
Wo man ein bisschen das Gefühl hat, der ist wahrscheinlich schon blau.
Mhm.
Und richtig, der Athlet muss selber wissen, was er macht. Ich meine, das ist eine Abfahrt, wo man einmal sagt, die ist jetzt nicht knüppelhart. Ich glaube, Bormio ist schlimmer, Kitzbühel sowieso von dem her. Aber sie ist ziemlich lang und wenn blau bist, dort unten mit 140, dann ist es halt immer noch gefährlich. Und im Ziel S, selbst wenn du dort nicht mehr 140 drauf hast, ich glaube, wenn du abfliegst, das tut immer noch weh. Du musst in der Lage sein, so ein Rennen durchzustehen von der Kräfte her. Und ich glaube, du musst den Athlet wirklich selber einschätzen können, ob es ihm langt oder nicht. Kilde ist auch einer, der die Strecke kennt, also kann er einschätzen, bin ich in der Lage, um den durchzustehen oder nicht. Ja. Verletzen kannst du dich auf den letzten Meter dort. Das muss einfach nicht sein. Fehler machen kannst du auch, wenn du gut zu Weg bist. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, riskierst du denn zu viel, wenn du weißt, du bist eigentlich nicht fit?
Das ist das, was ich bei Marco Odermatt so bewundere, wo zum Teil der Eindruck aufkommt, hat man ja vor Wochenfrist gehabt, wo er einfach nicht alles rausgehauen hat. Nein, vor Wochen, im Super-G war es ja, am Freitag, Zwängen, genau, so, das kommt mir schon ewig her vor. vor Wochenfrist war der riesen Slalom in Adelboden. Und dort hast du wie gemerkt, okay, er geht nicht bis ans äußerste Limit, auch im Wissen, dass er am nächsten Tag die Originalabfahrt von Wengen noch will, erfolgreich gestalten und in seinem Fall heisst erfolgreicher Günzi. Dass du dann natürlich immer noch vorne reinfährst, da musst du dann ein Odermatt sein, wahrscheinlich, wenn du kannst sagen, okay, ich nehme 3-4% raus und sorge genau für die Nuancen, wo ich nachher eben nicht das Risiko eingehe, dass etwas Schlimmes passiert. Wobei, jetzt habe ich es vielleicht verschrauen. Aber wir haben ja eigentlich sowieso eigentlich über die Frauen, wenn wir reden, machen wir doch das jetzt. Wir haben heute ausnahms- und erfreulicherweise ein bisschen Expertise zu Gast. Und wir haben vorher im Vorgespräch festgestellt, dass du, Matthias Germann, unser Skireporter, den richtigen Job hast. Der Dino und du, dir haben gerade darüber geredet, wie toll das ist, wenn es kalt ist. All din und daheim.
Herrlich.
Hast du deinen Beruf nach dem Kriterium ausgesucht? Oder ist das etwas, was passiert ist, nachdem jetzt einfach lang dir in den Zielräumen von dieser Weltcup-Welt Füße im Bauch gestanden hast und sicher im Gespür hast, irgendwie gefunden hast, das ist mega super und hast das schön geredet?
Nein, also es ist schon immer so gewesen, dass ich gerne kalt hatte. Und das nützt natürlich, oder, wenn man in diesen Zielräumen rumsteht. Das wird dann schon manchmal ziemlich bissig, vor allem an den Füßen. Also ich habe noch keine Schuhe gefunden, wo nach irgendwie 2-3 Stunden auf dem Schnee stehen, wo da wirklich etwas bietet, wo einem warm gibt. Also das ist schon heftig, aber natürlich einfach die Liebe zu dem Skisport. Das ist einfach ein grandioser Sport.
Es gibt so die Kältepads, was heisst, die können wir reinschieben.
Ja, also bei mir funktionieren die nicht, weil dann wird es mir zu eng im Schuh, dann habe ich dort eine Druckstelle, das geht nicht. Ich habe es mal probiert in Pyeongchang mit Wärmesöcken. Also denen, wo man wirklich Strom reingibt, mit einer Batterie. Und dann habe ich dort angefangen zu schwitzen. Im Schuh. Und das ist natürlich ganz schlimm, weil wenn das dann kalt wird und die Batterie ist irgendwann fertig, also dann leidest du brutal. Also ja, nicht.
Ich sehe, es ist kompliziert. Also erstmal geschafft, vor der Fußballwinterpause bin ich ins letzte Grund als Zuschauer und habe gedacht, ah, ich habe doch noch so Wärmepflaster. Ich glaube auch aus Pyeongchang sogar. Und die haben sie dort verteilt. Und haben wir die dann so angeklebt. Weil es war wirklich kalt gewesen. Es hat sich dann einfach herausgestellt, dass es kälter war mit dem Pflaster, weil ich eigentlich warm hatte, noch mit dem irgendwie, mit der Thermounterwäsche und dann das so drauf. Und ja, kalte Pflaster. Die sind einfach nicht warm geworden. Die sind wahrscheinlich schon abgelaufen gewesen. Also von dem her, es ist ein Kreuz. Aber du, wie ist es eigentlich in Zauchensee gewesen? Du bist am Wochenende ja vor Ort gewesen.
Ja, sehr gut.
Temperatur?
Also, Temperatur,
knapp. Angenehm minus 10 Grad?
Ja, so minus 5, minus 4 im Ziel. Aber man hat schön Sonne gehabt. Das Problem war immer, so nach Start Nummer 30, dort ist sie dann weggegangen. Und dann viel dann gelitten, aber wie gesagt, macht nichts. Alles gut.
Sehr schön. Alles gut ist ein gutes Stichwort. Wir haben ein grosses Wochenende von der Lara Gutberami gesehen. Darum bist du hauptsächlich da. Wir haben gefunden, jetzt lassen wir uns mal aufklären, was es zu wissen gibt zu dieser Frau über das raus, was man ja, im Fernsehen sieht. Wir haben, also die Skischweiz hat Odimania ausgerufen irgendwie in den letzten 2 Jahren und man könnte fast sagen, die Lara Gutberami geht so ein bisschen unter daneben. Klar, sie hat nicht Gesamtweltcup-Punkte-Rekord aufgestellt, sie geht nicht gleich viel in verschiedensten Disziplinen, aber gleich leistet eigentlich Grosses. Würdest du das teilen, dass man sie so ein bisschen vergisst?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, es hat Zeiten gehabt, wo die Lara die Einzige war und dann ist natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf ihr gewesen. Wenn das jetzt noch so wäre und sie würde gewinnen, dann würden wir sie noch viel mehr abfeiern und alle anderen Medien natürlich auch. Und das ist jetzt halt nicht so, weil wir haben unter anderem den Odi, der alles abräumt, alles in Grund und Boden fährt. Und ja, ich glaube allerdings für sie persönlich ist das ziemlich egal. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie würde gut fahren ohne Odi, mit Odi. Das spielt ihr in dieser Phase von der Karriere jetzt mit 32 gar keine Rolle mehr.
Was schaust du mir? Ich werde hier angeschaut, als ob ich jetzt die nächste
Frage stelle. Du hast den Matthias so angeschaut und dachte, ja, jetzt hat er etwas auf die
Zunge. Interessiert. Zugelassen, mir hat vorhin schon der Begriff Strom in den Schuhen hat mich irgendwie leicht irritiert. Strom in die Hose ist so ein Spruch, den man früher gebraucht hat. Dem lassen wir Strom in die Hose.
Für was?
Machen wir weiter. Für zum das? Bestrafen. Das ist, glaube ich, dem lohne ich jetzt mal Strom in die Hose. So quasi. Jetzt muss man, wenn wir mal über die Bücherbürstchen, Strom in den Schuhen zum Warm haben, finde ich interessant. Lara, gut. Wie kann man das vergleichen, einschätzen? Vielleicht früher hat man Figuren gehabt, wie Vreni Schneider zum Beispiel, die alles dominiert hat. Sonja Neff zum Beispiel, die auch so eine Figur war, wo man das Gefühl hatte, oh, international ist das Top-Adresse. Dann hat man die Abfahrerinnen auch gehabt. Michela Ficini zum Beispiel, Maria Walliser, Maite Nadig, wo würdest du... Was
ist
da wieder?
Nein,
das ist nicht so.
Überlegt, wie weit das zurückgehst.
Nein, jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf.
Ja. Nein, also,
Einschätzungen so vom Stellenwert her, von den Leistungen.
Ja, also die Lara ist ganz weit oben. Ich meine, sie ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin, hat den Gesamtweltcup gewonnen und jetzt 40 Siege. Mit diesen 40 Weltcup-Siegen ist sie auf Rang 7 bei der Frauenbestenliste. Vreni Schneider ist die einzige Schweizerin noch vor ihr. Klar, früher hat man halt viel früher aufgehört, oder? Das ist natürlich ein Kriterium. Es hat weniger Rennen gegeben. Lara ist 32. Viele von denen, die du angesprochen hast, sind natürlich ja, vor 30, weit vor 30, haben sie nicht mehr wollen, haben aufgehört. Die Zeiten sind komplett anders und trotzdem ist Lara jetzt schon mit 32, ich gehe davon aus, sie fährt noch ein, zwei Jahre, wird sie immer zu den Besten, zu den Allerbesten von diesem Sport zählen.
Mhm. Zwei, die ich vielleicht vergessen habe, Lise-Marie Moraro, Erika Hess. Ich habe nicht gesagt, ich habe auch noch so ein bisschen, mindestens meinem Eindruck zufolge, einen Haufen gewonnen haben. Oder einfach sehr beliebt gewesen sind, weiss man nicht mehr. Dort hat es ja auch noch die anderen Geschichten gegeben, warum das man beliebt gewesen ist.
Genau, und das Beliebtsein ist natürlich immer ein Thema bei der Lara. Sie ist natürlich jetzt mittlerweile viel verschlossener, oder? Seit ein paar Jahren. Ich meine, wir haben alle mitbekommen. Der erste Sieg 2008, mit Schnee im Gesicht in St. Moritz, wie sie jubelt und so weiter. Und sie hat ja selber gesagt, sie war dort ein Mädchen gewesen und auch sehr offen nachher gegenüber den Medien, hat viel mitgemacht, hat selber auch schon gesagt, sie sei dort zu wenig geschützt worden. Also irgendwann, wo dann der Druck gross geworden ist, weil sie nicht mehr gewonnen hat und sie eben fast die Einzige war, ist es dann schwierig geworden. Dort hat sie auch schmallippig reagiert auf Fragen und so weiter. Also, man hat auch noch nicht die Medienschulungen gehabt und so weiter wie heute. Also, das war eine schwierige Zeit für die Lara. Und, ja, seit 2018 keine Social Media mehr, keine Interviews grössere mit Zeitungen. Das ist ihr egal. Ich würde sogar sagen, es ist ihr, vielleicht sogar ihr Erfolgsrezept. Ich meine, sie sagt, sie erholt sich nicht mehr so gut. Sie will Energie sparen. Und nicht nur körperlich, sondern auch mental. Sie wird überhaupt nicht mehr irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eröffnen, weil sie weiss, wenn sie das machen würde, dann würde es leiden auf der Strecke. Das würde sie nicht mehr anbringen.
Okay, ist noch interessant, oder? Ist ja das auch ein Aspekt, der eigentlich zum Profisport eigentlich dazugehört? Man erwartet das fast, dass die da bis zu einem gewissen Punkt Hand bieten, ja, weil wir auch unseren Anteil haben wollen. Wir wollen wissen, was dort läuft. Und das ist das einfach verweigert. Irgendwie schon interessant. Und gleich, sie interessiert es nicht. Also sie ist nicht darauf angewiesen, dass sie vielleicht die paar Promille oder Prozent an Popularität, die sie durch das verliert, irgendwie wieder zurückholt.
Das ist natürlich die Frage, die man stellen kann. Also vielleicht, ich habe mir das mal überlegt, sie ist schon mit dem Wallon Berami verheiratet, Fußbauer. Und Fußball ist eigentlich die Sportart, die Protagonist am abgeschottesten sein, mindestens auf Spitzenlevel, was beim Berami logischerweise der Fall war. Also dort ist es schwierig, im Normalfall als Journalist regelmässig an jemanden herzukommen. Ich weiss nicht, ob das ein bewusster Entscheid war oder irgendwo ein Aha-Moment zu merken, ah, schau, die machen das anders, denen geht es ganz gut damit. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, es ist ein anderer Medienrummel, ob du Fußballer bist, wie jetzt ein Berami in Udine oder bei Napoli war, oder ob du Skirennfahrerin bist, in einer Sportart, die, bös gesagt, ein paar mitteleuropäische Länder, ein paar Skandinavier und dann noch wahrscheinlich in den Rocky Mountains drei Leute interessiert. Oder? Ja, bin dort ein bisschen unentschieden. Kann man dann nicht auch sagen, es ist ein bisschen beleidigend, dass man ihre nicht gerecht worden ist, eine Zeit lang. Und sie hat, das war einfach ihre Antwort darauf.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie hat wirklich halt immer für sich vor allem geschaut. Ich meine, sie ist aufgewachsen mit dem Privatteam, wir haben das schon viel diskutiert. Und es hat sie eine Weile lang schon gestört, was in den Medien gestanden ist. Mittlerweile ist sie darüber hinweg. Du hast den Wallon Berami angesprochen. Ich meine, sie lebt in Udine. Das ist auch so etwas, völlig abgeschottet. Ich meine, dort kennt sie niemand. Die läuft dort umeinander auf der Strasse. Es kommt nie irgendein Spruch. Es will niemand etwas wissen. Auch das ist ihr wahnsinnig wichtig, so eine Festung haben, wo sie sich zurückziehen kann. Sobald sie mal Zeit hat, sie betont es immer wieder, geht sie sofort zurück. Also, manchmal nur für einen halben Tag. Also, aus Aussensicht ist das einmal Wahnsinn, oder? Die reisen ja im Skiweltcup umeinander. Aber wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, dann geht's. Ich kann mich erinnern an Südamerika-Trainingslager, das mal kam. Auch dort ist sie für irgendwie einen Tag auf Italien geflogen und dann wieder zurück auf Südamerika. Das war vor ein paar Jahren gewesen. Und dann haben auch alle Kopf geschüttelt. Dann gesagt, das ist ja Wahnsinn. Aber für sie ist das offenbar so wichtig, den Wallon bei sich zu haben, die Familie bei sich zu haben und auch mal ganz weg von dem Ganzen zu kommen.
Gut, sie muss ja auf etwas verzichten, oder? Also, egal, was man jetzt da schätzt. Oder versucht einzuschätzen, wie viel Geld das sie da verliert, zum Beispiel, wenn du auf Publizität und Werbung verzichtest, dann verlierst du Geld als Sportprofi. Und das scheint dir auch egal zu sein. Finde ich eigentlich noch sympathisch, dass man da nicht versucht, auf Gedeih und Verderb alles rauszuwürgen und dann sich quasi in eine Situation begibt, wo es einem nicht wohl ist, sondern gezielt darauf verzichtet, vielleicht auf ein bisschen Geld. Dafür hat man seine Ruhe und kann nachher vielleicht Karrieren auch noch ein Jahr, zwei weiter treiben, als es sonst möglich wäre, wenn man nämlich in dem Getümmel drin ist, wo sie auch ist. Egal, wie viele Nationen sich denn dafür interessieren. Sicher keine globale Sportart, wo jetzt die Südamerikaner auch noch mitmischen, logischerweise nicht. Aber so das Konzentrat, das man hat in dem Skisport während diesen Monaten, ist schon noch extrem. Also das ist dann intensiv, oder? Da sieht man schon, es wird bei jedem Rennen wird alles analysiert und auseinandergenommen. Und leider meine Parallelwettbewerbe sind.
Die sind leider weg. Die sind leider weg.
Unverständlicherweise um. Nein, ja. Im Ernst, also es ist ja schon, es geht nichts an einem vorbei. Bei dem Skisport ist dann jedes Rennen hat gewisses Gewicht, was ja richtig ist. Also du kannst dort nicht quasi auch mitfahren und niemand merkt es.
Absolut. Und man kann sie auch umdrehen. Ich meine, ihr habt es beide gesagt, es ist keine Weltsportart. Umso mehr müsste man ja eigentlich interessiert sein, sich zu vermarkten, oder? Das rauszuholen, was geht. Und sie macht genau das nicht. Also sie hat das offenbar ganz gut angebracht mit ihren Sponsoren. Ich meine, man sieht sie nicht im Fernsehen, in der Werbung und so weiter. Und mit den Sponsoren ist das abgesprochen. Sie braucht es natürlich nicht finanziell. Sie muss vielleicht schon mal wieder noch arbeiten, das kann schon sein, nach der Karriere. Aber sie ist auch eine, sie ist so blitzgescheit und hat so viel Interesse. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen. Es ist ihr einfach wichtiger, auch auf die Interviews zu verzichten. Sie macht wirklich das Allernötigste. Zum Beispiel nach den Trainings steht sie nicht an und gibt auch am SRF kein Interview. Das ist als Einzige, macht sie das. Und da muss man natürlich auch sagen, sie kann sich das erlauben, weil sie so gut ist. Oder? Also ich sage irgendein Beispiel, Nicole Gold oder nehmen wir Jasmin Fluri, auch wenn sie Weltmeisterin wurde, ist, ich glaube nicht, dass Swissski das durchgehen lassen. Und die Freiheiten hat sie sich natürlich ein Stück weit auch erarbeitet, Lara.
Was ich dort natürlich lustig finde, ist, wenn wir jetzt auch das Missverständnis angetönt haben, was es manchmal gibt, oder? Also dass sie sich wahrscheinlich missverstanden gefühlt hat, und dann irgendwann entschieden hat, komm, ich lasse es einfach bleiben. Normalerweise räumt man ja Missverständnisse nicht aus, indem man gar nicht miteinander redet. Also sie trägt natürlich dann zum Teil ihren Teil auch wieder dazu bei, dass es wieder neue Missverständnisse gibt. Es denke ich, zum Teil haben wir da so wie eine Art Spirale. Spirale von Missverständnis, wo beführt wird. Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Wobei mir zum Teil gar nicht ganz klar ist, jetzt in den letzten Jahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihre Medienwelt hat sich auch ziemlich verändert, dass man ihr jetzt wahnsinnig quer gekommen wäre, auf unfaire Art und Weise. Sie hat dort einfach jetzt irgendwie den Stecker gezogen. Was wir als Journalisten, ja, die Athleten, Athletinnen immer sagen, ja, auch in den möglichen Sportarten, reden hilft aus unserer Sicht, auch weil es uns hilft, etwas zu verstehen. So, dass wir nachher ein Thema können erklären können. Perspektiven der Athleten wäre ja, das ist unser Job, die irgendwo unterzubringen und ihre Leistung einzuordnen und das, was sie machen und sagen, hilft normalerweise, wenn man mehr weiss. Hilft das mehr, also wenn man ja gar nichts weiss. Aber für sie scheint es zu funktionieren. Meine Frage ist jetzt, sie haben jetzt 3 Rennen gewonnen in dieser Saison, wir haben es vorhin nachgeschaut, also du hast es gewusst, ich habe es nachschauen mit Zölde, Killington und Super-G, selbstverständlich, im Zauchensee. Ist es schon die beste Lara, jetzt hätte ich fast gesagt, von aller Zeit, aber dann wäre Herr Kessler übergekommen und hat mir Gewalt angedroht. Die beste Lara von ihrer Karriere.
Trick, man darf sagen, von allen Zeiten. Man meint es ja nicht so.
Ach so, gut.
Alle wissen, es gibt noch eine Zukunft drum, aber wir
lassen es so. Dann frage ich jetzt, ist das die beste Lara aller Zeiten?
Ja, ich glaube es nicht. Also 2016, als sie den Gesamtweltcup gewonnen hat, ist sie natürlich schon wahnsinnig dominant gewesen. Ich kann mich dort erinnern an einen Riesenslalom in Sölden, wo sie Schifrin, die damals schon sehr gut war, wirklich deklassiert hat. Also so extrem ist es nicht mehr. vielleicht geht das auch gar nicht mehr. Oder? Mit 32 ist es einfach schwieriger. Die anderen haben sich auch weiterentwickelt. Das glaube ich nicht. Sie ist vorne dabei. Sie wird den Gesamtweltcup, wenn es normal läuft, nie mehr gewinnen. Das wird ganz, ganz schwierig. Solange Schifrin gesund ist, ist das allerdings auch für niemand ein Thema. Mehr oder weniger kann man so sagen. Und konzentriert sich auf die einzelnen Rennen, Kugeln. Absolut noch möglich. Im Riesenslalom ist sie zweite, ganz nah dran. Also, das liegt absolut noch drin. Aber eben, sie verzichtet ja auch zum Beispiel auf den Slalom, wo ja viele sagen, sie wäre eine gute Slalomfahrerin. Also, könnte dort wichtige Punkte holen. Aber das würde sie dann zusätzlich einfach so belasten, körperlich und auch mental, dass das dann nicht mehr würde gehen.
Zum Slalom kommen wir nachher noch gerade. Wenn wir noch ganz kurz auf die Zauchensitz zurückschauen, für mich als Laie zwei Sachen, die aufgefallen sind. Jasmin Fluri zum einen, der ausgeschieden ist, scheint keine gröberen Schäden hinterlassen zu haben. Von dem her wahrscheinlich nicht allzu dramatisch. Sie war aber eine, die diese Saison plötzlich, obwohl sie letztes Jahr Abfahrtsweltmeisterin geworden ist, haben wir immer gesagt, ja, es war ein bisschen ein Ausreißer gewesen, plötzlich vor mir gefahren ist, nochmal Rennen gewonnen hat. Und im Gegenzug Corinne Sutter, die 12. ist sie geworden am Sonntag, nachher aber eigentlich davon geredet hat, dass ihr das Hoffnung gibt. Sie fährt aber eher hinten nachher das Jahr. Bringt mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Was läuft da in diesem Speed-Team? Falsch ist wahrscheinlich nicht die richtige Formulierung. Aber warum ist alles anders, als wir uns das gewohnt sind? Ausser Joanna Hählen, die fährt einfach wie immer und wird fünft.
Genau, also wir haben ein paar Fahrerinnen, wenn wir jetzt Lara Gut-Berami wegnehmen, in dem Schweizer Speedteam, die können vorne reinfahren. Oder? Du hast gesagt, Jasmin Fluri ist Weltmeisterin geworden, Joanna Hählen, Priska Nufer und so weiter. Bei diesen drei Fahrerinnen ist es einfach so, und das ist bei vielen, im Gegensatz zu einer Lara, zu einer Schifrin, zu einer Velova, die brauchen einfach den Tag, wo alles zusammenpasst. Dann können sie vorne reinstechen. Bei einer Lara Gut-Berami ist das nicht zwingend der Fall. Also es kann neblig sein, die Abstimmung ist vielleicht nicht perfekt, der Kurs ist mal drehend, mal geht es gerade, mal ist es eisig, mal aggressiv. Das ist nicht. Dort ist, ihr ist es egal, sie kann es immer bringen. Und bei einer Jasmin Fluri, Joanna Hählen, Priska Nufer, geht das halt nicht. Jasmin Fluri, Weltmeisterin, dort hat alles gepasst, hat jetzt auch gewonnen in Val d'Isère. Also man muss schon sagen, das ist grossartig, was sie zeigt. Und da hat sie mir jetzt zum Beispiel nach der Abfahrt etwas Spannendes gesagt. Hat gesagt, sie hat teilweise gar nicht mehr gewusst, was machen. Weil plötzlich, wir sind vom Super-G gekommen am Freitag in die Abfahrt. Plötzlich hat sie lange Zeit gehabt in den Hockey, um ein bisschen überlegen und was. Und das hat sie daraus gebracht. Also sie schafft, den Rhythmus hat sie nicht, den Rhythmuswechsel hat sie nicht angebracht. Und das ist auch so ein Beispiel. Wenn nicht alles passt, dann kommt sie nicht vorne rein. Sie ist nicht allein. Corinne Sutter, die hat natürlich Potenzial. Ich meine, wir kennen die Klasse von der Corinne, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, beide Kugeln gewonnen. Dort ist das Problem anders gelagert. Die kann auch bei allen Verhältnissen vorne reinfahren. Aber sie ist krank gewesen. Mehrere Wochen, hat viel, viel Trainingskilometer verpasst und kommt jetzt langsam wieder. Es ist, du hast gesagt, die Rangierung ist nicht gut gewesen am Sonntag. Aber der Rückstand auf die Spitze ist minimal gewesen. Also sie hat, was hat sie gehabt? 68 Hundertstel, irgend so
etwas. Ja, mit etwas über 14 aufs Podest, ja.
Genau. Also die ist dran. Und ich bin ganz, ganz sicher, in Cortina, die nächsten Speed-Events, in knapp zwei Wochen, dort wird sie wieder ganz vorne mitmischen.
Der Rhythmus zu haben, ist auch sehr wichtig. Also, es gibt Sportarten, da kann man sagen, wenn einer mal zwei, drei Wochen ausfällt, eigentlich noch gut, dann hat er mehr Energie für am Schluss. Der Rhythmus, der kommt dann schon wieder. Aber dort tut es mir schon, vor allem, wenn es noch ein bisschen mehr dreht, das Rhythmusgefühl schon sehr wichtig. Also da kann man nicht einfach drei Wochen Absenz haben, nachher einsteigen und es geht weiter wie vorher. Habe ich das richtig verstanden?
Definitiv. Also im Training hat mir der Trainer gesagt, ist sie schon super unterwegs. Aber sie hat ja selber erklärt, am Start vom Rennen, dann ist sie noch nicht die gleiche. Sie bringt das noch nicht an, weil sie den Rhythmus, genau den du ansprichst, den hat sie einfach nicht drin. Sie hat auch nicht die volle Überzeugung, dass sie es wird vorne reinschaffen. Wie gesagt, es ist ein Stück weit wie logisch, aber Corinne Sutter ist natürlich ein Champion. Und ich bin sicher, bei ihr geht es wirklich über den Erfolg. Wenn sie einmal vorne reinfährt, dann ändert etwas im Kopf. Und dann kann sie es mehrfach abrufen, da bin ich ganz sicher.
Morgen fahrt sie nicht vorne rein. Wir nehmen am Montag Mittag auf.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Am Dienstag geht es Schlag auf Schlag weiter mit dem Slalom, wie es angetönt. Über den müssen wir auch noch kurz reden. Eben, das ist keine Corinne-Sutter-Disziplin. Da haben wir kurz einmal das Gefühl gehabt, es muss uns Angst und Bang werden, was sich Wendy Holdner so schwer verletzt hat, dass sie lang ausfällt. Dann hat es auch zuerst nicht wirklich gut ausgesehen. Und jetzt tauchen da plötzlich Michelle Gysin wieder vorne auf, Gami Rast ist auf Platz 4 gefahren, zuletzt in Kranjska-Gora. Ist die Breite in der Spitze, sagt man so schön, ich glaube, das hat der Berti Vogt mal gesagt, die Breite in der Spitze beim Schweizer Slalom-Team grösser, als man ursprünglich angenommen hat? Oder sind das Eintagesflüge?
Nein, das sind es nicht. Ich glaube schon, dass sie überraschen. Man hat nicht damit rechnen können, wenn die Holdner eben die ganze Saison ausfällt. Ich meine, wir haben gedacht, es ist leichter löschen, oder? Also, die Slalom müssen wir gar nicht mehr anschauen, aus Schweizer Sicht. Aber ein Stück weit, vielleicht hätten die es auch ein bisschen befreit. Also, ich meine, sie haben plötzlich, ja, Weg gehabt, wo sie haben können gehen und so weiter. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass sie mit dem Druck klarkommen. Bin nicht sicher gewesen. Aber das sind auch nicht mehr ganz junge Fahrerinnen. Also, die wissen schon, wie das geht. Ich meine, Michelle Gysin ist 30 und Gami Rast, die du angesprochen hast, die ist zwar erst 24, aber die hat schon sehr viel erlebt. Also, die können ganz gut umgehen mit dem Druck und machen bis jetzt Freude. Ja.
Eben bei der Rast hat man immer das Gefühl, jetzt muss es dem mal kommen, jetzt hat es dem mal kommen. Ist es das jetzt gewesen? Ich meine, es ist jetzt ein vierter Platz. Es ist jetzt nicht so, dass sie ja serienweise in die Top 5 reingefahren wären.
Ja, das werden die nächsten Rennen zeigen. Also ich bin sicher, im Slalom ist sie viel weiter wie im Riesenslalom. Es ist natürlich schwierig, oder? Sie muss einfach die Startnummern runterbringen. Das ist einfach wahnsinnig entscheidend im Slalom. Und ihr kennt das, wenn man vorne rein so Fahrerinnen hat, wie Schifrin, Velova, natürlich hat Lena Dürr und dann kommt der Hector dazu, Popovic, die Österreicherinnen. Also, die liefern auch fast immer. Und es ist wahnsinnig hart, mit einer höheren Nummer in die Phalanx einzubrechen. Und das geht nur Schritt für Schritt. Und jetzt ist sie definitiv auf einem guten Weg. Aber sie kann nicht von Podest träumen, sondern muss einfach im Hinterkopf immer haben, alles, was besser ist als im letzten Rennen, ist gut. Ja gut, dann wäre sie jetzt auf dem Podest. Aber ihr wisst, was ich meine.
Schon.
Genau, das nehmen wir absolut. Also morgen Abend, sie liebt übrigens Nachtrennen. Also ist eine Spataufsteherin, Gami Rast. Bin da sehr, sehr gespannt.
Sind wir auch?
Sind wir.
Keine weiteren Fragen?
Und es ist aussichtslos, dass ich wieder in Genuss von meinen Parallelrennen komme, oder?
Der Zug ist abgefahren, Dino.
Gott sei Dank. Ei, ei, Gott sei Dank.
Wenn ihr noch wüsstet, was ihr nicht wüsstet.
Ja, wahrscheinlich wissen wir es nicht. Aber man muss auch nicht immer alles wissen. Das ist im Leben manchmal gut. Matthias, danke vielmals fürs Vorbeikommen.
Merci, ja.
Nach 7 Stunden Rückfahrt aus Zauchensee irgendwie noch gestern Abend, oder wie ist das gegangen? Heute schon wieder im Einsatz.
Genau. Mache ich doch
gerne. Grosser Respekt.
Ist gut Merci. Gegangen. Danke vielmals.
Also, vom Schnee aufs Eis, hätte ich fast gesagt. Es sind eiskalte Temperaturen auch in der Schweiz. Und dementsprechend ein bisschen überraschend vielleicht für einen oder anderen, dass man jetzt dann schon wieder die Super League legt los. Diese Woche mit unter anderem dem FCZ, wo der FC Basel empfiehlt am Sonntag. Und über Basel müssen wir kurz reden. Was machen die eigentlich? Die haben jetzt eine ganz schwierige Hinrunde hinter sich. Mit dem Fabio Celestini einen Trainer gehabt, der ein bisschen Ruhe reingebracht hat, der die ganze Geschichte stabilisiert hat. Man ist jetzt auch auf dem Transfermarkt bis jetzt relativ ruhig. Es gibt Andeutungen, dass gewisse Sachen noch könnten passieren. Aber eigentlich ist es erstaunlich ruhig zu Basel, wenn man es vergleicht mit dem, was in den letzten 4-5 Jahren immer war. Oder täusche ich mich da?
Nein, man nimmt es so wahr. Ich finde es ehrlich gesagt auch gut. Das ist das, was man Basel ein bisschen vorgeworfen hat. Oder insbesondere Herr Degen an der Spitze, dass da nie Ruhe aufkommt. Ich glaube, das ist schon etwas, was er wahrscheinlich auch gemerkt hat. Gott, er müsste eigentlich auch wissen, dass er nicht permanent kann Brimborium sein, weil sonst einfach der ganze Club darunter leidet. Nicht einmal nur, dass man einem nicht mehr ernst nimmt, dann irgendwann einmal, wenn permanent irgendetwas ist, sondern es geht einfach allen an die Nieren. Und da kann man schon sagen, ja, das sind alle Floskeln, der Kopf stinkt von oben. Wenn du dann irgendwann einmal genug Lärm gemacht hast, dann leidet die Mannschaft darunter. Es gibt ja auch andere Beispiele, eine Zeit lang der FC Luzern, wo man gesagt hat, obwohl die dort auch spinnend mit ihrem ganzen Chaos, was anrichtet, performt die Mannschaft eigentlich immer noch recht gut. Also es geht auch anders. Aber bei Basel sind es jetzt doch schon ein paar Jahre. Also Basel hat vor dem FC Luzern angefangen mit diesen Unruhemeldungen die ganze Zeit. Und darum muss ich sagen, das kann nur von Vorteil sein, wenn es dort ein bisschen ruhiger ist. Natürlich ist der FC Basel einer von der grössten Clubs, aber haben nicht sogar der bekannteste, strahlkräftigste Fußballclub in der Schweiz. Da werden jetzt alle vielleicht sagen, stimmt nicht, du Schafsäckel, du Verbündner, du verstehst eh nichts von dem. Das mag sein, aber die Strahlkraft kriege ich auch mit. Und das ist, auch wenn IB jetzt in Serie Meister wird, wie früher der FC Basel, noch nicht das Gleiche. Ich glaube, da zehrt der FCB schon noch ein bisschen davon. Und das ist ja immer eigentlich auch das Marktzeichen gewesen. Man hat die Leute gehabt, dort an der Spitze, die relativ vertrauenswürdig waren. Man hat eine grosse Ruhe ausgestrahlt, Souveränität. Und ist sehr erfolgreich gewesen. Und ich glaube, das zu wiederholen wird schwierig. Aber immerhin wieder ein bisschen der FC Basel zu werden, wo es ruhiger angehen lässt, weniger Schlagziele macht neben dem Rasen. Ich glaube, das ist sicher eine gute Idee. Und das wird auch die Absicht sein von den Verantwortlichen, ob man es dann durchziehen kann. Es ist jetzt auch nicht gespielt worden. Relativ einfach, wenn es dann losgeht. Und es wird nicht vor Erfolg gekrönt sein, dann werden dann die Schlagziele schneller wieder zurück sein.
7 Punkte sind im Moment auf Platz 6. Und wie wir wissen, gibt es seit dieser Saison wieder einen Strich in der Super League. Also nach 33 Grundinnen, im Moment sind 18 gespielt, heisst, es gibt noch 15 und dann wird der Strich gezogen. Nach 33 Grundinnen muss man unter den Top 6 sein, wenn man noch Chancen will, auf den europäischen Plätzen zu landen oder sogar Meister zu werden. Ich glaube, das zweite Thema, das hat man zu Basel ad acta gelegt. Das erste bestimmt nicht. 7 Punkte sind gar nicht gewählt. Dumme ist, man hat 7 Punkte auf Luzern auf Platz 6 und dann hat man Winterthur, GC, Iverdon und Lausanne noch zwischendrin. Das sind alles keine Übermannschaften, logisch. Aber du musst alle von denen überholen. Also, wenn schon nur eine von denen, selbst wenn Luzern oben runterkommt oder Lugano, der einen Punkt mehr hat, wenn die sollten schwächeln, dann muss nur eine von denen vorne dran auch einen kleinen Höhenflug haben, dann wird es schon wieder schwierig, weil die dann sogar einen Vorsprung haben. Also, ein Selbstläufer ist es sicher nicht. Und wenn man dann noch schaut, Servette und Zürich schon mit 31 Punkten, also die sind 13 Punkte vorne im Vergleich zum FCB auf Platz 3 und 4 europäischen Geschäft, das wird extrem kompliziert. Ausser man nimmt den Cup und startet dort einen Lauf. Und wir wissen, das europäische Geschäft ist logischerweise, das ist von elementarer Bedeutung zu Basel.
Ja, so Floskeln. Einfach wird es tatsächlich nicht. Es ist ja so, man kann schon sagen, ja, es sind nur 7 Punkte, aber genau aus den genannten Gründen. Doch nicht so einfach zum Aufholen, weil ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man plötzlich, weiß ich, wie viele Punkte holt pro Spiel. Da gibt es einen Schnitt, der ist repräsentativ. Da kann man sagen, man wird leicht besser, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man jeden Match gewinnt. Und, zum Aufholen musst du ja mehr gewinnen als die vor dir sind. Das ist relativ lapidar, ist aber so. Also auf das kann man sich nicht verlassen. Vielleicht läuft es sogar gut und man schafft es trotzdem nicht. Ja, das ist möglich, was machst du denn da draus? Oder? Das ist ja dann auch wieder eine Nagelprobe für den Club und die Verantwortlichen, um die Nerven zu behalten. Aber tatsächlich, das internationale Geschäft ohne FC Basel.
Ja. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt jetzt mit dem Fabio Celestini, wo das erste Mal auch eine kurze Saisonpause hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Die haben übernommen vom Heiko Vogel und gute Arbeit abgeliefert, darf man glaube ich sagen, in Anbetracht der Umstände. Also ein völlig verunsichertes Team übernommen und dann ja, wieder Struktur und Glauben geben und auch keine Angst auf junge Spieler zu setzen. Also wir haben die Bönes und Aftulahus gesehen, die sich gut geschlagen haben, die Anfangssaison, ganz am Anfang, unter dem Timo Schulz ein oder andere Mal, der Böhne glaube ich nicht, aber auf Toulon sicher, zum Einsatz gekommen sind und dann eigentlich verschwunden. Jetzt hat er sie wieder vorgenommen und scheint etwas anzufangen mit denen. Also da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Jetzt soll noch der Dion Cacciuri auf Basel gelotst werden von GC. Da hängt der Transfer. Offenbar vor allem auch, weil man bei GC nicht weiss, ob die, die im Moment den Club besitzen, noch lange den Club besitzen. Da ist die Übernahme durch mögliche neue amerikanische Besitzer. Die scheint sehr nahe zu sein. Sprich, man scheint das Jugendprojekt, die Jugendbewegung, geschätzt Kollege Sebastian Wendel hat das Wort Jugendwahn kürzlich gebraucht bei uns auf der Webseite. Also so ein Wahnsinn ist es eigentlich nicht, das ist eigentlich noch clever. Wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, sagt man ja, ohne Erfahrung kannst du natürlich nicht gewinnen, ist auch klar. Aber die Jugendbewegung, die konsequent umsetzen und noch ein paar Schritte nach vorne machen, das wäre wahrscheinlich das ideale Szenario. Sowohl fußballerisch als auch tabellarisch für Basel.
Unbedingt, ja.
Ich glaube, das funktioniert.
Ja. Die Jugend braucht ein bisschen Vertrauen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Junge Spieler mit dem Elan, den die haben, auch gewissermaßen Unbekümmertheit, die auch ein Vorteil sein kann, vor allem, wenn man irgendwo im Loch ist, wo man vielleicht sagt, ja gut, wir nehmen das nicht so ernst. Das kann ein Vorteil sein. Irgendwann muss es aber gleich einhängen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen genau der Zeitpunkt, wo man das erwarten darf. Dass es eben einhängt und dann aus dieser Unbekümmertheit auseinander Vorteil entsteht, bevor man sich dann wieder Sorgen machen muss, wie es weitergehen soll. Also immerhin, ich finde es auch zum Beispiel Tierno Barry, der jetzt plötzlich so ein bisschen Ambitionen darf haben, zum Publikumsliebling sein, sind auch schöne Momente. Oder? Also, man sieht schon, es gibt so einzelne Pflänzchen, wie Schneeglöckchen dringen die jetzt durch den Schnee durch, die aufgehen dann, wo man wieder ein bisschen hoffen darf.
Das ist natürlich potenziell eine ganz schöne Geschichte. Barry, wir erinnern uns, mit einem legendären Einstand, mit verursachten Penalties, roter Karte. Also wirklich einfach nicht angekommen, das erste Mal zu Basel. Doch angekommen ist er eigentlich, einfach mit Getöse und nicht von der guten Art. Und wahrscheinlich ist das, es passt ein bisschen zu dieser Saison, wo man jetzt Basel auch ein bisschen Hoffnung schöpft, wieder, dass es wieder besser wird. Ob es denn wird, das muss man vom Platz logischerweise zuerst noch beweisen. Aber von Seiten Anhänger ist mein Eindruck, dass man gerade mit einzelnen Spielern mehr Geduld hat, wenn man merkt, dass die wirklich wollen. Und ja, also im Body gibt es ja nicht noch die unsägliche Rassismusgeschichte, dass er beschimpft worden ist. Angeblich auch von eigenen Anhängern. Erfahrt jetzt auch gewisse Solidarität, erfreulicherweise. Und ja, vorhin versucht zu sagen, es passt ein bisschen zu dieser Saison, dass man vielleicht sich jetzt ist es im Hinterstand letzten klar zu passen, dass Brötchen ein bisschen kleiner sind, mindestens das Jahr, wo gebacken werden. Es geht gar nicht anders. Man muss jetzt auch die unterstützen, die da sind. Und wenn jetzt so eine Kurve würde bekommen, zuerst ist man davon ausgegangen, Barry wird vielleicht ausgelehnt im Winter, um noch ein anderes Selbstvertrauen zu tanken. Celestini hat jetzt so getönt, dass er ihn nicht behalten will. Vielleicht bringt er ihn her, das wäre dann wahrscheinlich ein Meisterstück, dass einer, der in der gleichen Saison noch dermaßen verunsichert war, plötzlich zum Laufen kommt. Er müsste jetzt einfach mal das Goal machen. Das Erste. Das wär wichtig. Als Stürmer hilft das. Also was sagst du, Basel? Top 6 oder nein?
Puh. Du stellst mich noch vor eine Wahl.
Ja, klar.
Also gut, sind wir mal optimistisch. Ich sage, die schaffen es.
Nein, dann sage ich noch stärker nein. Realistischerweise reicht es nicht, einfach weil man müsste so viel besser sein als die anderen.
Ja, und
man hat jetzt diese Saison noch nicht Anzeichen gezeigt, dass man das kann. Selbst wenn man am Schluss muss sagen, man macht dann immer bei den einzelnen Trainern die Tabellen. Der Celestini-Tabellen würde dann heissen, Basel ist 4, seit er angefangen hat zum Beispiel, würde wahrscheinlich nicht länger, bis am 33. Spieltag 6. sein. Also du sagst ja, ich sage nein. Und dabei lassen wir es einfach bleiben. Und reden noch kurz über Kloten.
Kloten
aufs Glatteis.
Ja.
Wir haben am Freitag die grosse Freude und Ehre gehabt, bei uns auf Blick TV im Livestream den Match live zu kommentieren, zusammen mit unseren Kollegen von MySports. Dort ist der Match auch gezeigt worden mit uns im Kommentar. Kloten gegen Langnau. Der nächste übrigens, den wir machen, am 6. Februar. ZSC Bern. Für die, die sich das schon einschreiben wollen, oder die sicherstellen, dass sie dann sicher nicht schauen, wenn sie wissen, dass wir kommen.
Vor allem hören, ja.
Oder hören, schauen, laufen, aus. Es war erschütternd, was die Kloten erzeigt.
Ja, einigermaßen. Ja. Es war auf jeden Fall nicht der erhoffte Schritt nach vorne, gewesen, sagen wir es so. Kloten, die auf Platz 13 ist. Ich glaube noch, wie viele Punkte sind es? Vorsprung auf die Tabelle letzt, die Gewohnheitstabelle letzt.
Der 7, würde ich sagen, stimmt.
Ah, schon, aber noch Verlustpunkte, wenn man dem so sagen darf.
Du darfst.
Weil man eigentlich nicht, weil es nichts zu sagen hat. Die Verlustpunkte.
Ja, bitte, etwas sagt es schon aus.
7 ja. Punkte also. Stehen zwischen Kloten und Aschua.
Nicht Aschua nach Verlustpunkt.
34 Spiel absolviert Kloten 38, also 4x3, 12 liegt denen. Jetzt darf man nicht davon ausgehen, dass Aschua jeden Match gewinnt, sonst wären sie ja nicht die Letzten. Vor allem nicht mit 3 Punkten pro Sieg. Dort haben sie nämlich in 34 Spielen 5-mal 3 Punkte geholt.
Nach 60 also Minuten.
Sehr unwahrscheinlich, ja. Dass das innerhalb von den 4 Spielen aufgeholt wird. Aber trotzdem, man hat jetzt das Gefühl, Aschua ist Kloten näher als der Nächste, der oben steht, sind die Lakers. Die haben aber nur 5 Punkte mehr, aber die Diskrepanz ist schon gross. Man hat das Gefühl, Kloten ist jetzt ein bisschen in dem zweiten Jahr völlig vom Weg abgekommen. Man fragt sich da schon, wer soll das noch kitten? Also, oder will man das überhaupt noch kitten? Man hat ein bisschen die Idee, man lässt das einfach schleifen. Ich finde das noch eine interessante Philosophie. Man sagt ja immer so schön, mit dieser Liga kannst du eigentlich nicht mehr absteigen, weil mit dieser 14er Liga hat man den Abstieg mindestens virtuell abgeschafft. Also wieso hat man denn Angst? Dann muss man ja auch nicht mehr auf den Panikknopf drücken, dann kann man ja sagen, ja gut, die Chance, dass Olten die Swiss League gewinnt, die ist da, klar. Aber selbst dann würde man Olten schlagen.
Ja, das sehen wir dann. Also meine Olten hat jetzt den Lars Leuberger entlassen, Gary Sheehan, der vorher schon als Assistenztrainer rein zufällig schon in der Gegend war, übernimmt jetzt als Cheftrainer und muss jetzt wahrscheinlich das letzte Hurra irgendwie noch zu einem guten Ende bringen. Also die Idee, dass Olten jetzt doch noch irgendwie den Aufsteiger zwingt, bevor man sich dann in sein Schicksal ergibt und sagt, okay, wir sind ein ewiger Zweitligist. Der Schien ist schon mal aufgestiegen mit Aschua. Und gleichzeitig in Kloten hat man so den Eindruck, also man hat den Eindruck in den letzten Wochen bekommen, weil der Sportchef Larry Mitchell, wo dann der Jerry Fleming, der Trainer, den er gehört hat, entlassen hat, sich selber an die Bande gestellt hat. Am Anfang hat er gewonnen, nachher hat er angefangen verlieren. Jetzt sind es 8 Matches in Folge, die man verloren hat. Und man hat nicht bei einem noch irgendwie einen Zusatzpunkt mitgenommen oder so. Also man hat immer nach 60 Minuten verloren. Jetzt zuletzt eben gegen Langnau am Freitag, nachher in Ambri, also auch beides Gegner, die jetzt nicht, das sind nicht Übergegner, sondern das sind Mannschaften, die man eigentlich müsste denen halbwegs Paroli bieten können. Gegen Langnau war es eine wilde Veranstaltung, Langnau selber auch 8 Niederlagen in VK im Vorfeld. Also das ist dort die komplette Verunsicherung von der gesamten Liga, hat man das Gefühl, hat sich versammelt in diesem Stadion. Dementsprechend war nachher der Match auch. Aber es ist schon, also jetzt einfach sagen, wir machen nichts, nachher muss man gegen Aschua in die Playouts, und die wissen seit Anfang Saison, wir gehen in die Playouts, haben dann das Messer zwischen den Zähnen, sind dann parat, und nachher gegen möglicherweise das Alte, sag jetzt mal, Fisch, bist der andere Gegner, der wett und darf aufsteigen, wo ums Verrecken aufwei, nachher müssen in den Existenzkampf mit einem Team, das ja einfach nicht funktioniert, wo letztes Jahr aber besser funktioniert hat mit einem anderen Trainer. Also das wäre fahrlässig. Und eigentlich, also jetzt kommen wir am Wochenende, ist, was ich eigentlich noch lässig finde, Spielplangestaltung, Back-to-Back-Spiel, also zweimal der gleiche Gegner, heim, auswärts, haben alle Teams in der Liga so. Und Kloten kommt der ZSC über, also Derby-Wochenende. Also, und der ZSC, wie wir wissen, die sind gut drin. Also die Chance ist gut, dass die zweimal gewinnen, wenn man nichts macht. Und dann schafft es Kloten, 10 Match nacheinander nach 60 Minuten zu verlieren. Das ist absurd, dass ein Sportchef, der sich als Interimstrainer an die Bande stellt, nicht auf die Idee kommt zu sagen, so jetzt ich muss etwas ändern, selbst wenn meiner Meinung nach der Abstieg vielleicht nicht so realistisch ist. Aber also ich meine, Stichwort Leistungskultur, also es ist Leistungssport, es ist Profisport. Ich gehe jetzt einfach verlieren dort und es hat keine Konsequenz. machst du ja auch für die nächste Saison etwas kaputt.
Das ist die andere Komponente, was zu beachten gilt. Genau, es gibt dann etwas anderes als Nutzresultat, der von jetzt. Du hast auch noch das Image, das du ein bisschen beschädigst. Du hast einen Transfermarkt, wo dann irgendwann mal rot angestrichen bist, wo man sich fragt, ja, ist denn der Mitchell nächstes Jahr auch noch Trainer? Wenn jetzt ein Spieler wäre, der die Möglichkeit hat, zum auf die Klote zu gehen, seltsame Vorstellung. Was würde ich da sagen? Würde ich wahrscheinlich sagen, im Moment eher nicht. Sagen wir zuerst einmal, wo er hinwendet. Also, wenn er mit dem Mitchell weitermacht, muss ich sagen, an und für sich ein sympathischer Typ. Die Frage ist nur, hat er schon geschnallt, wo er ist? Also, in der DL kannst du nicht gleich vorwerken wie in der Schweiz als GM. Ich finde, da hat er aber auch schon gute Ansätze gezeigt. Nur jetzt, in der Krise, musst du irgendetwas dafür tun, dass du wieder attraktiv wirst. Da bist du nicht einfach eine von 14 Anlaufstellen. Da gibt es Nuancen. Also, wie es überall gibt, gibt es in der DL auch. Aber ich glaube, bei uns ist das noch ein bisschen, akzentuiert sich das noch ein bisschen. Für gewisse Clubs kommen die Spieler nicht in Frage, die für Kloten in Frage kommen. Sonst würde etwas nicht mehr stimmen. Also, bewegen sie sich innerhalb vom Markt nochmal in einem kleineren Marktsegment. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann kriegst du am Schluss niemand mehr. Also, das hat ja schon jetzt das Signal gegeben, sie haben den Schweizer Goalie gesucht als Nummer 1, niemand gekriegt. Sie haben mit dem Henauer einen Verteidiger, der bleiben könnte, der geht lieber zu Rapperswil. Also Kloten hat dann schon noch auch noch Standortvorteil. Es ist quasi, ja, es ist fast schon in der Stadt Zürich, mittlerweile hat die Stadt sich so ausgewalzt, bis dort raus, man sieht fast keine freie Fläche mehr. Also es ist der Standortvorteil, den du nicht mehr kannst ausnützen. Dann ist etwas komisch, da musst du dir Gedanken machen. Das geht dann um Perspektiven auch für die Zukunft. Wenn man im Moment einmal sagen würde, nicht so schlimm, das suchen wir durch, finde ich eigentlich noch interessant, weil dann nicht die üblichen Mechanismen bedienst, die üblichen Reflexe, sondern einfach mal sagst, wieso sollen wir jetzt noch Geld ausgeben für einen Trainer, der uns eh nicht mehr viel weiterhilft. Sagen, den Abstieg werden wir auch so verhindern können, finde ich noch eine interessante Art und Weise. Ich glaube nicht, dass das machen werden, weil irgendwann wird auch der Druck von der Öffentlichkeit ein bisschen zu gross, auch wenn die nicht gross reklamieren. Wir haben es gesehen am Freitag. Ich bin irgendwie erstaunt gewesen. Relativ wenig Leute haben im Stadion für die Bedeutung von dem Match.
Erstaunlich.
Es war relativ ruhig gewesen. Früher war das Kloten immer riesig etwas los gewesen, auch wenn es Foul gegeben hat oder so. Es brüllt sich beklagt worden. Es war laut gewesen. Es hat Stimmung gegeben. Leute, die sich aufgeregt haben. Und jetzt, wo die rausgefahren sind nach dem 2-5 gegen Langnau, ist praktisch nichts passiert. Also man nimmt das irgendwie wie hin. Ich glaube, die Fans, die zweifeln langsam auch ein bisschen daran, ob die Identität genommen ist, die man dort hat. Oder? Also man hat eine gewisse Vorstellung, wie man spielen sollte. Kloten ist nicht das gleiche wie in Bern zum Beispiel, sondern gibt es Nuancen. Zwar sind Unterschiede. Und ich glaube, da hat man da auch zu wenig dran gedacht. Der Mitchell mit dem Fleming schon, kanadischen Trainer. Jetzt macht er so weiter, weil ich glaube, der Jeff Tomlinson war zwar auch Kanadier, aber nicht der typische Kanadier von der Art her. Und jetzt ist man doch wieder auf der Spur, wo ich das Gefühl habe, es sind dann so die Trainer, die ein bisschen noch im Prinzip schaffen, ja, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, also machen sie doch daraus.
Also ist alte Schule eigentlich.
Das funktioniert heute nicht mehr. Heute musst du Microcoaching machen, das gehört dazu mit allem, was dazugehört. Von A bis Z. Und sonst geht es einfach nicht mehr. Ich glaube, das taktisch gescheite, geschulte, raffinierte, das wirst du heute auf jedem Niveau sehen, oder? Das muss Sportfreund wohlwollend auch in Anschau machen. Und das macht er auch, oder? Also, du musst mehr bieten als nur die Aufforderung zum härter Schaffen als die anderen.
Franz Beckenbauer-mässig geht es raus und spielt. Den lassen wir jetzt aus dem Tod. Er hat sich, glaube ich, auch schon einmal geäussert, sogar mehrfach. Müssen wir nicht auch noch, im Beckenbauer hat man ja ganz viel können lesen und schauen und hören in den letzten Tagen. Und dort ist rausgekommen, dass der Satz, den er vor dem WM-Final 1990 gesagt hat, dass ihm da überhaupt nicht gerecht werde, scheint. Nämlich, dass er ein extrem akribischer Arbeiter soll gewesen sein.
Wie jeder Trainer.
Als Trainer. Ja, scheinbar, ich habe den Eindruck, eben, in gewissen Fällen lässt man dann so Nuancen weg. Ich kann das jetzt den Herren Fleming und Mitchell nicht 1-1 unterstellen, aber wenn ich mir anschaue, der Kader, natürlich, das ist nicht, du musst nicht Meister werden mit dem, aber die Finnen zum Beispiel, wo in Klot unter Vertrag genau. stehen. Also lassen wir den Goalie mal weg. Goalies sind Voodoo, da weisst du nie, was gerade los ist. Da kann man eine schwächere Saison mitziehen. Nächste Saison ist wieder besser. Mezzola, das Jahr Durchschnitt. Letztes Jahr viel besser gewesen. Aber da ist Miro Altonen Center eigentlich, wo seine Spielstärke unter Beweis gestellt hat. Letztes Jahr schon in Kloten. Dann hat man Nico Ojamäki geholt aus Finnland. Tampere, der hat die finnische Liga kurz und klein geschossen, hat vorher die russische KHL kurz und klein geschossen. Dort übrigens mit dem Altonen zusammengespielt und harmoniert. Also der weiss, wie es geht. Der hat jetzt 4 Saison-Goal auf dem Konto.
Eben genau, das ist ja irgendwie verbrieft, dass der
kann. Der kann.
Der hat nur eine Saison gehabt, wo er irgendwo in, das ist doch nicht despektierlich, ich sage jetzt mal in der zweiten österreichischen Liga 17 Goal geschossen hat. Nein, das ist KHL, das ist schwedische Liga, finnische Liga von mir aus. Das sind Nagelproben. Also der hat ehrlich, der ist bestanden. Jetzt kommt der daher und trifft nicht mehr. Das kann es mal geben. Aber auf die Dauer von einer Saison glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube, die sind zum Teil erstaunt und verwirrt darüber, wie wenig System das ihnen vermittelt wird. Das heisst, die Sicherheit, die der Coach dem Spieler gibt, durch irgendwelche Varianten, die einstudiert sind. Vor allem beim Hin- und Ausspielen, aber auch in der Offensive kann mit dieser Variante geschafft werden. Und diese Variante haben fast alle Spitzenklubs. Selbst wenn die Spieler technisch sehr versiert sind, sind sie darauf angewiesen, dass sie wissen, hey, wenn ich die Scheibe verliere, wo muss ich herlaufen, damit wir sicher sein können, dass wir nicht in einen Konter laufen, in Unterzahl zum Beispiel. Das sind Mechanismen, die man heute einfach haben muss im Profisport. Ob das Fußball sei, Hockey, natürlich kannst du nicht gegen jede Eventualität wappnen. Es gibt Zufälle, es gibt mal einen Moment, wo einer einen grossen Fehler macht, hast du 2 gegen 1, soll ja auch so sein. Aber grundsätzlich kannst du das Zeug vermeiden. Und das habe ich beklaut, nicht das Gefühl. In keiner Hinsicht, dass das vermittelt wird. Das war eine grosse Stärke von Jeff Tomlinson, der mit Rappi so geschafft hat, schon in der Swiss League noch, dass man eben die Stärke gewinnt man nicht durch das Talent, das man hat, sondern durch die Massierung von Massnahmen, mit denen man das Talent kann schützen und stützen. Und dann wird man als Mannschaft besser. Und da wird man als Mannschaft jetzt im Moment nicht mehr besser, sondern es wird immer schlimmer. Und darum habe ich auch das Gefühl, obwohl das schön tönt, man könnte einfach so weitermachen und hoffen, man steigt nicht ab, wird man gleich etwas machen müssen. Und dann wird man wahrscheinlich schnell sehen, obwohl man nicht ein Kader hat, wo man Top 4 spielen oder Top 6, dass es schon mehr möglich wäre dort.
Sind wir gespannt. Und gehen zum Endspurt.
Endspurt.
Der Odermatt, jetzt ist es so weit gekommen. Ich habe ja gesagt, am Lauberhorn lange es noch nicht. Jetzt ist es so gewesen. Jetzt muss man fast befürchten, dass es so weitergeht. Geht es so weiter?
Ja.
In Kitzbühel, nächstes Wochenende.
Richtig, am Wochenende wird in Kitzbühel gefahren, Streifabfahrt. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, in Kitzbühel wird er es dann machen. Jetzt hat er es schon früher gemacht. Ich bleibe dabei. Technisch, also ist die anspruchsvollste Abfahrt von der Welt. Er ist der beste Speedfahrer mindestens. Technisch, das, ja, also da hält er. Ich glaube, das Double schafft er Wengen Kitzbühel. Dann ist dann das Triple mit Adelboden, Wengen, Kitzbühel. Das ist eine ganz exklusive Gesellschaft. Ich meine, das ist noch im Girardelli gelungen und im Kili. Irgendwie so. Marcel W. Perrin, unser Podcast-Freund, hat das heute Morgen so gesagt.
Also, und nachher hört er auf?
Nein.
Macht
er
weiter.
Fährt er erst richtig an. Fort. Aufgehört schon haben Dallas Cowboys in der Nacht auf Montag in den NFL Playoffs. Die haben als Favorit gestartet gegen Wildcard-Team Green Bay verloren, und zwar deutlich.
Heftig.
Was ist los?
Ja, Dallas Fluch seit 96 nicht mehr im Halbfinale gewesen. Das letzte Mal Super Bowl, ja, 95 Jahre vorher. Seither klappt es nicht mehr. Lustigerweise schon während dem Spiel noch Rufe laut geworden, mindestens mal Tweets laut geworden auf X, für bekannt als Twitter. Man soll jetzt zu Bill Belichick, wo nicht mehr bei den Pats ist, während dem Spiel einstellen, um da vielleicht noch etwas zu korrigieren. Lustig gewesen. Back-to-back. So geht es bei uns auch zu und her. Das gibt es nur in Nordamerika. Wir haben es übernommen. In der National League spielen am Wochenende Bern und Lugano zweimal gegeneinander. Ist noch reizvoll, die Variante.
Super. Nicht? Super. So Mini-Playoffs kann man sich ein bisschen schon gegenseitig unter die Haut gehen. Und entsprechend, ja, kommt dann hoffentlich auch das Playoff-Gefühl schon ein bisschen auf. Die Frage ist, gönnt jemand zweimal nacheinander? Ich glaube, bei diesen zwei Teams nicht. Ich kann dir nicht sagen, wer zuerst gönnt. Aber die Hoffnung ist auch da, auch weil die sich vielleicht später noch einmal gegenüber könnten stehen, Play-ins oder dann eine Play-off-Runde. Das wird eng. Also ich glaube, es gibt zwei Heimsiege, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Also nein,
genau. Gut. Und dann, wir haben es vorher schon gesagt und kommen wir noch kurz auf zurück. Am Wochenende Super League Restart nach der Winterpause. Der FCZ empfiehlt Basel. Tipp?
Ja, da müsste ich jetzt entsprechend tippen, glaube ich. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Basel das noch schafft. Top 6. Dann muss ich dementsprechend tippen. Dann sage ich, Basel gewinnt in Zürich 2-1.
Basel 2-1?
Ja.
Dann sage ich... Ich glaube, Zürich hat ja wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde gehabt. Kurz vor Schluss, die letzte Woche war nachher nicht mehr so super gewesen, hat dann auch kurz für Misstöne gesorgt. Ich glaube, es gibt ein Unentschieden. Wilde Veranstaltung weiss ich nicht. Ich glaube, man kommt gefestigt aus dieser Winterpause auf beiden Seiten. Riskiert aber nicht 1-1.
Spannend,
so kommt es raus. Mega spannend. Ja. Aufregend. Das war es auch diese Woche wieder gewesen, aufregend, meiner Meinung nach. Ja. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Danke auch noch an Matthias Germann fürs uns erhellen, was im Skisport der Frauen im Allgemeinen und um die Lara Gutberami im Besonderen gerade so läuft. Und wir kommen nächste Woche wieder.
Wiederhören.
Pro und Konzert.